So, ich darf mich ein bisschen erleichtern hier vor uns. Es ist doch sehr schön warm. Mein zweites Thema und das letzte hier an diesem Tag. Bewahrung vor der Stunde der Versuchung, das ist ein Begriff aus diesem eben vernommenen Text des Sendschreibens an die Gemeinde zu Philadelphia. Ich muss etwas voraussagen. Ich sehe die Sendschreiben gerichtet an 7 Gemeinden, die Typen sind für die Endzeitsituation am Ende dieses Äons in Verbindung mit der Herausrettung messianisch gläubiger Gemeinden, in Verbindung mit dem Gericht an Israel und der Völkerwelt. Also nicht unbedingt im engeren Sinne für die Gemeinde. Hier kommt nämlich ein Begriff Synagoge und Synagoge Satans vor. Wie in vielen anderen Schreiben auch, und das muss man auch dann so belassen. Mir geht es um das Aufzeigen der Entwicklung, wie wir sie momentan erleben und wie wir die Bewahrung in Christus erfahren. Wenn wir das Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia und Laodicea vergleichen, dann gibt es einen fundamentalen Unterschied. In der einen Gemeinde, Laodicea, übersetzt Volksherrschaft, Demokratie im weiteren Sinne in der Gemeinde, war viel los. Da haben die Leute von außen gedacht, das ist doch die Vorzeigegemeinde. Und was muss der Herr sagen? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ein ernstes Wort. Also nicht unsere Vorstellung von Gemeinde, Gemeindeaufbau ist das Entscheidende, sondern was der Herr sagt. Und da brauchen wir also göttliche Weisheit und Erkenntnis. Und hier in der Gemeinde zu Philadelphia ist etwas Interessantes, weshalb der Herr die offene Tür gegeben hat. Aufgrund der kleinen Kraft. Wir können die Türe nicht aufschließen. Wir können viele Dinge inszenieren. Wir können Methoden, Medien einsetzen, um Menschen zu gewinnen. Wenn der Vater nicht zum Sohne zieht, passiert nichts. Das müssen wir uns sagen lassen. Und darum brauchen wir die kleine Kraft. Dann aber ist die Kraft Gottes mächtig und dann wird wirklich echtes neues Leben gezeugt. Das müssen wir uns immer wieder sagen lassen. Die Bewahrung vor der Stunde der Versuchung. Hier ist Gott der, der dieser Gemeinde ein gutes Urteil ausstellt. Diese Gemeinde ist aber auch im Ausharren des Glaubens bereit, durchzustehen, also den Leidens- und Kreuzesweg zu gehen. Und darum sind das entscheidende Kriterien auch für die Jetztzeit. Wenn wir diese Gefahren, die in der Endzeit bestehen, mit der Stunde der Versuchung beschreiben, dann ist das eine ganz bestimmte Endzeitsituation. Da wird sich die Dramatik hier auf dieser Erde zuspitzen. Ich habe heute Morgen schon angedeutet, das Böse reift aus, aber auch die Gemeinde reift aus. Und wenn wir einige sehen in der Dunkelheit, der Finsternis, dann wollen wir uns von daher nicht erschrecken lassen. Wir müssen das erkennen, damit wir nicht einen falschen Kompromiss schließen. Denn die Gefahr besteht, dass wir unter Umständen so eine Dämmerung auch für Licht erachten. Dann sind die Konturen nicht mehr klar. Und die Entwicklung geht manchmal sachte schleichend. Falsche Toleranz. Falsche Kompromisse. Wir müssen hier und da tolerant sein und Kompromisse schließen, aber immer an der richtigen Stelle. Deswegen habe ich gesagt, falsche Toleranz, falsche Kompromisse. Und daraus resultiert der Abfall. Es gibt äußere Gefahren für die Gemeinde und es gibt die innere Bedrohung. In der Kirchengeschichte haben wir ja das Beispiel, dass in den ersten 200 Jahren die Gemeinde Jesu Christi verfolgt wurde. Da waren die Fronten noch klar. Als aber das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde, seit Konstantin, da war die Vermischung so groß und die Kirchen wurden vom Synkretismus, also vom Heidentum, durchsetzt. Und diese Geschichte dauerte, wenn man die äußere Entwicklung der Kirche sieht, Jahrhunderte. Und auch im Mittelalter haben wir ja das Ergebnis, wie diese Kirche einem totalen Abfall preisgegeben war und Gott sei Dank eine Reformation geschenkt, die wieder einige Perspektiven klarrückten, noch nicht alles. Und so muss immer wieder von innen her der Geist der Erneuerung einsetzen. Wir brauchen den Geist der Weisheit und der Erkenntnis und vor allen Dingen die Lampe des prophetischen Wortes in dieser dunklen Zeit, wie es Petrus uns sagt. Es wird also so kommen, wenn wir die Stunde der Versuchung vergleichen mit der Versuchung Jesu, dass in drei Bereichen die Gefahren groß sind. Ich habe hier schon mal vor Brüdern auch über dieses Thema der Versuchung Jesu gesprochen, will das kurz nur noch mal aufgreifen, weil es für dieses zweite im Sinne der Stunde der Versuchung wichtig ist. Drei Momente sind entscheidend, als Satan Jesus versucht. Das erste ist die Brotfrage und im weiteren Sinne ist es die Wirtschaftsfrage. Ich brauche im Einzelnen nicht die Situation darzustellen, das kennen Sie. Dann kommt die Wunderfrage. Jesus soll sich von der Zinne des Tempels herunterstürzen. Das ist also eine religiöse Frage. Und das dritte ist die Machtfrage. Als der Jesus ihn, diesen Teufel erkennt, den Satan, der ihm anbietet, alle Reiche der Welt kannst du haben, wenn du niederfällst und mich anbetet. Da wird er ganz energisch, nicht? Da muss er sagen, weiche weg von mir, Satan. Das ist die Machtfrage. Und darum werden wir sehen, am Ende dieses Äons wird genau das, was ich hier differenziert dargelegt habe, im Blick auf die Versuchung Jesu auch weltweit zu sehen sein. Globalisierung im Wirtschaftsbereich, Brotfrage im engeren, im weiteren das ganze Wirtschaftsproblem. Dann die Wunderfrage. 2. Thessalonicher 2. Das ist eine entscheidende Aussage, ja? Da wird gesagt, dass sogar Zeichen und Wunder von der Gegenseite herkommen und diese Wunder sogar zunehmen. Also Wunder sind nicht ein Beweis für die Göttlichkeit der Quelle. Wir müssen immer wieder prüfen, darum heißt es, prüfet die Geister. Aber ich sage immer wieder, wir können die Geister nur prüfen, wenn wir zuvor geprüft haben, ob wir im Glauben stehen, nach 2. Korinther 13, 5, und ob wir alles prüfen. Das ist ein Befehl sogar. Prüfet alles. Seid nicht so arglos, die Arglosen werden verführt. Prüfet und dann aber nicht destruktiv, sondern konstruktiv und das Gute behaltet. Wenn äußere Verfolgung einsetzt und Satan als der brüllende Löwe auf den Plan tritt, sind die Fronten klar. Darum will ich mal auf diese äußere Entwicklung hinweisen. Ich habe das von der Kirchengeschichte her getan, aber auch nochmal dieses Moment am Beispiel Israels aufzeigen. Denn wir sind mit Israel irgendwie verwandt, obwohl wir eine heilsgeschichtlich unterschiedliche Zielsetzung haben. Differenzierung, aber auch eine gewisse Integration müssen wir sehen. Das Problem im Nahen Osten, so wie es sich jetzt darstellt, ist ein Vorspiel für das, was in Verbindung mit der Stunde der Versuchung eben noch kommen wird. Wenn eben jener grausame Diktator, der Weltenherrscher, versuchen wird, alle Menschen unter seine Regie zu zwingen. 666 ist ein bekanntes Zeichen, da gibt es so viele Auslegungen darüber, das will ich jetzt im Einzelnen nicht tun. Es ist nur klar, 6 ist die Zahl des Menschen, 666 ist also die Ausreife des Bösen, ein von Satan regelrecht inspirierter, ja man möchte sagen inkarnierter Machtmensch wird die Herrschaft gewinnen. Und jeder, der dann nichts anbetet, denn dieser Herrscher ist zugleich auch eine religiöse Gestalt und erwartet schließlich Anbetung für sich. Wer das nicht praktiziert, der wird dann am Ende dieses Äons dieses klare Entweder-Oder vollziehen müssen. Sein Leben hingeben oder den Kompromiss schließen. Ich möchte für die Gemeinde sagen, dass sie wahrscheinlich diese letzte Phase nicht mehr miterlebt. Das ist mein Eindruck, weil die paulinischen Aussagen, denn er ist der Prophet und Apostel für die Glaubenden aus den Nationen, eine andere Perspektive aufzeigt. Das werde ich nachher noch anhand von 1. Thessalonicher 5 darstellen. Die große Schar, die aus der Drangsal kommt und dann angetan sein wird mit weißen Kleidern, wo sogar, da schaut der Apostel, die Seelen unter dem Altar, die nach Rache schreien, nicht? Das kann nicht die Gemeinde Jesu Christi sein. Wir müssen differenzieren, nicht? Auch die 144.000, das Ergebnis der Erweckung durch die zwei Zeugen, ja, eindeutig Israel orientiert. Darum müssen wir schon unsere Berufung und Zielsetzung erkennen. Aber es ist deutlich, dass wir auch für Israel einzustehen haben und dass der Mann und die Frau nachher eins werden. Bräutigam und Braut in der Vorläufphase haben auch noch eine andere Zielsetzung und Orientierung. Wenn wir Glieder des Leibes Christi sind, gehören wir zum Mann und die Braut, die Erstlingschar aus Israel, wird zum Weib, genauso wie die negativen Bezeichnungen Hure, auch im Blick auf Babylon, nicht für die Gemeinde gelten, im weiteren Sinne zwar, sondern für Israel. Hure kann nur sein, wer angetrautes Weib ist oder war. Ebenso Witwe kann nur sein, wer den Weibescharakter hat. Und der Herr spricht bewusst zu Israel, auch als einer Witwe. Das darf ich nur mal einfügen. Die meisten kennen diese Differenzierung, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir hier die Unterschiede feststellen. Und im Blick auf Israel sollten wir die Entwicklung dort im Nahen Osten ernst nehmen, denn das sind gewisse äußere Zeichen. Seit der Staat Israel vorhanden ist, dürfen wir auf gewisse äußere Zeichen achten. Und das wissen wir auch, das, was in Lukas 21, Matthäus 24 steht, Endzeitreden Jesu, sehr stark auf Naturkatastrophen hinweist. All das bahnt sich ja jetzt irgendwie stärker an als je zuvor. Aber noch leben wir nicht in dieser letzten dramatischen Situation der sogenannten 70. Jahrwoche. Das ist Gegenstand der Offenbarung. Ich war im Geist am Tage des Herrn oder an des Herrn Tag. Der Tag des Herrn ist zu unterscheiden von dem Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu Christi gilt für die Gemeinde und wenn sie entrückt wird, dann kommt der Tag des Zorns, der Rache. So wird der Tag des Herrn eingeleitet, der allerdings dann auch ins tausendjährige Friedensreich führt. Und darum dürfen wir auf Israel achten und die Entwicklung dort. Und da sollten wir schon wachsam sein. Ich habe schon vor vielen Jahren hier gesagt, dass dieser sogenannte Friedensprozess nicht in dem Sinne sich entwickeln wird, wie das Politiker erhoffen. Es ist schon eigenartig, nicht, dass ein Arafat den Friedensnobelpreis kriegt. Ja. Ob ihn die israelische Seite verdient hat, darüber will ich nicht urteilen. Aber ich las jetzt in einer Nummer der Ausgabe der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für bekennenden Christen. Israel in der Verführungsfalle, die Nahost-Friedensverhandlungen spitzen sich zu. Und das merken wir. Je mehr Friedensverhandlungen, umso radikaler die Auseinandersetzungen. Hier geht es um die Jerusalem-Frage. Selbst Bin Laden hat das bekundet. Ist ja nach außen gedrungen durch Videos. Und weil Amerika Israel bis dato immer unterstützt hat, sicher auch mit gewissen anderen Akzentverschiebungen, ist deswegen Amerika der große Satan. Es geht um die Jerusalem-Frage und die spitzt sich zu, gerade im Nahen Osten. Ich möchte Ihnen mal ein paar Zitate aus einem interessanten Buch vorlesen. Der Islam, eine globale Bedrohung, so heißt das Buch. unter einem Pseudonym gibt ein hoher israelischer Politiker und Offizier. Hier in diesem Buch einiges, was man bisher noch nicht erfahren hat, so preist, dass man wirklich erstaunt ist, wie die Welt in vielen Dingen so blind ist, beziehungsweise die Medien insgesamt nicht die Wahrheit berichten. Ähnliches findet man ja auch in dem Buch der Philister, nicht von Raymond Bennett. Hintergrundinformationen brauchen wir schon. Aber nun mal einige Aussagen von Arafat selber. Ziel unseres Kampfes ist das Ende Israels. Da gibt es keinen Kompromiss. Das hat er schon vor Jahrzehnten verkündigt. Und er hat bis jetzt diese sogenannte Charta der PLO nicht verändert. Das sollte eine der Bedingungen für den Friedensprozess sein. Dann sagt er, der Siegeszug wird weitergehen, bis die palästinensische Flagge über Jerusalem und ganz Palästina wehen wird. 1980 hat er das gesagt. Dann, wir stehen vor der Aufgabe, den vollkommenen Rückzug aus allen besetzten Gebieten durchzusetzen. Das gilt zuallererst für das heilige Jerusalem, die Hauptstadt unseres unabhängigen Staates. 1993 hat er das verkündigt. Und ich werde niemals meine Hand dazu hergeben, einen einzigen Paragraphen der palästinensischen Nationalcharta zu annullieren. Das hat er auch vor einigen Jahren nochmal bestätigt. Und das Letzte. Um das Ziel der Rückgabe zu erreichen, müssen wir alle manchmal im Blick auf den Friedensprozess die Zähne zusammenbeißen. Doch es darf nicht sein, dass das den fortgesetzten Kampf gegen den zionistischen Feind beeinflusst. Wir setzen die palästinensische Revolution bis zum letzten Märtyrer fort. Das sind Entwicklungen, und ich habe sie deswegen angezeigt, weil das zu den äußeren Zeichen gehört, wo dann die Fronten klar sind. Und wenn unser Gott Jerusalem erwählt hat, einmal auch Zion im tausendjährigen Friedensreich, dann ist klar, weshalb dieser Kampf dort so massiv an Stärke und Gewalt zunimmt. Wir können nur damit rechnen, dass dieser Taumelbecher, ist eine Bezeichnung aus Sacharja 14, oder Laststein, gleich Jerusalem, der zu einem Prüfstein wird in dieser Auseinandersetzung, so ausgeht, dass Gott sich verherrlicht. Und dafür steht der Herr selber. Ich bin gewiss, dass der Herr sein Wort klar macht, uns schon, auch den messianisch Gläubigen, und dann insgesamt auch sein Wort im Sinne der Prophetie erfüllt. Da können wir gewiss sein. Sicher, wenn es durch manche Leiden und Nöte dort geht, ist es nicht einfach. Aber wir dürfen wissen, dass diese Ansätze dazu führen, dass im politischen Sinne einmal eine Welteinheit entsteht und zum Schluss die Isolierung Israels. Denn wenn die Hure im weiteren Sinne, es ist alles fromme religiöse Wesen, aber auch das abgefallene Judentum, ja, diese Hure, die das Tier reitet, abgeworfen wird, und hier gibt es ja in der Offenbarung zwei Tierbegriffe. Einmal ist es das letzte Weltenreich. Wenn nach einem Übergangsreich aus dem Römischen Reich entwickelt, dann die 10 Wiehkönige dem letzten Weltenherrscher eine demokratisch legitimierte Macht verleihen, dann wird alles dramatisch auf dieser Erde. Und dann wird isoliert Israel von allen anderen Völkern Angriffsobjekt werden. Es wird nochmal ein Teil Jerusalems leider eingenommen werden nach Sacharja 14, ehe der Herr selber das Gericht über die Nationen vollzieht. Dort in dieser letzten großen Schlacht bei Armageddon. Nicht darauf, so sehe ich, auf diese Zielsetzung entwickelt sich alles hin unter Berücksichtigung der Situation im Nahen Osten und auch der Dramatik, die dort am 11. September in New York geschehen ist. Ich meine, das ausgerechnet, ja, die Terroristen, da stecken eindeutig fanatische Moslems dahinter. New York sicher als ein Repräsentant Babylons gewählt haben und dass das Weltwirtschaftszentrum getroffen wurde und außerdem noch das Verteidigungsministerium, Pentagon. Ne? Das ist schon eine eigenartige Entwicklung und Herausforderung. Ich will nichts sagen zu dem geistlichen Standort Amerikas, aber im weiteren Sinne gehört Amerika auch zu den Völkern, die am Schluss gegen Israel ziehen. Denn genau dieses kleine Land ist ja eigenartig, nicht? So ein kleines Land mit nur ein paar Millionen Einwohnern ist ständig Grund der Auseinandersetzungen. Das muss so sein und das beweist, dass die Prophetie immer recht hat. Bis Gott selber eingreift und dann der Messias erscheinen wird. Der, den dann die Juden erkennen, den Gehängten, den Verfluchten. Dann werden sie ihn sehen und werden weinen und wehklagen. Ist dann ein gewisser Überrest, aber es ist die Erstlingsschar aus Israel, bis schließlich ganz Israel gewonnen wird. Wenn es auch jetzt noch Totengebeine sind, die schon etwas zusammenrücken, nach Ezekiel 37. Fleisch und Sehnen werden noch dazukommen und dann erst kommt der Oden Gottes hinzu nach seiner Prägung. Das ist noch Zukunft. Aber wir denken, dass es nicht mehr allzu lange gehen wird. Ich wage keine Zeitprognosen, nur sollen wir die Zeichen der Zeit beachten. Und deswegen habe ich diese Entwicklung einfach mal in diesem äußeren Sinne aufgezeigt. Aber neben dieser politischen Einigung geschieht die wirtschaftliche. Ich habe schon die Globalisierung genannt. Die wird kommen. Und dass wir hier den Euro haben in Europa, damit wächst die Wirtschaft hier zusammen, wird das weltweite Konsequenzen haben. Eines Tages wird der Globo kommen, denke ich, ja? Ja, es gibt Kreise, die das erwarten und auch die Initiierung der Welteinheit. Gorbatschow ist ein Vertreter. Manche Institutionen. Das müssen wir sehen. Ich kann im Einzelnen jetzt nicht darauf eingehen, das wäre ein Thema in besonderer Weise. Ich habe in Gnade und Herrlichkeit für voriges Jahr einmal dazu einen Artikel geschrieben. Aber für mich ist das Entscheidende, damit ich dann zu dem zweiten Teil komme, nämlich die religiöse Entwicklung. Sie wissen, dass ein bekannter katholischer Theologe, er ist jetzt nicht mehr im Dienst, der Professor Küng, ein Weltethos fordert. Und er sagt, es gibt nur eine Einheit im politischen und im wirtschaftlichen, wenn sie religiös unterstützt wird. Und er sagt ja, die Juden, die Moslems und die Christen haben einen gemeinsamen Stammvater. Das ist Abraham. Klingt ganz logisch und vernünftig, aber Abraham hat uns nicht erlöst und deswegen zu Christen gemacht, nicht? Dass das ein Theologe sagt, wenn auch im katholischen Raum, das sind natürlich schon Behauptungen, die sich von der Bibel her nicht mehr halten lassen. Da, denke ich, geht diese religiöse Einheitstendenz eben in die falsche Richtung. Und Sie wissen, dass demnächst der Papst ja wieder die führenden Repräsentanten aller Weltreligionen einlädt. Das hat er schon mal gemacht in den 80er Jahren in Assisi und das wird fortgesetzt. Es ist nicht die Einheit des Leibes Christi, sondern es ist die Einheit von Religionen, Konfessionen, Denominationen. Der Leib des Christus ist eine organische Einheit, allein aufgrund der Auswahl der Berufung von Gott gesetzt und bestimmt. Das müssen wir sehen und dürfen wir erkennen. Wenn also dieser Herrschaftsbereich des Tieres, Daniel 2 und 8 schreibt davon, klar erkenntlich wird mit den Machtstrukturen und vor allen Dingen in der zweiten Hälfte dieser zunächst von allen akzeptierte sogenannte Friedensfürst seine Maske fallen lässt, und dann Verfolgungen einsetzen, dann wird das wirklich eine Stunde der Versuchung. Das ist die äußere Linie. Und jetzt möchte ich nochmal auf die innere eingehen. Ich kann, wie gesagt, der Zeit wegen nur einiges andeuten. Da müssen wir sehen, dass der Geist von Babylon in Verbindung mit dem Welthandel auch zugleich einen Geist repräsentiert, der religiös ist. Denn in Babylon konnte jeder seinen Gott haben. Aber es war oft so, dass okkulte, spiritistische Mächte hineingewirkt haben. Und liebe Geschwister, das ist ein Zeichen auch unserer Zeit. Denken Sie nur an den Prozess, wir haben jetzt hier schon im kleinen Kreis darüber gesprochen, der einem Satanisten-Ehepaar jetzt gilt. Ich weiß nicht, ob Sie das hier noch mitbekommen haben. Ja, die haben angeblich im Auftrage Satans einen Mord an einem Bekannten vollzogen. Keinerlei Reue. Und wenn man die Frau sieht, ne, das ist erschütternd, dieses Bild allein, nicht? Mit dem Zeichen des Kreuzes nach unten. Das heißt doch, dass Satan stärker ist angeblich als der Christus, den wir verehren. Wir müssen also auch sehen, ehe dieser anstatt Christus, der letzte Weltenherrscher, der superreligiöse Mann die Herrschaft ergreift, muss die Atmosphäre auf dieser Welt vorbereitet werden. Die Gemeinde wird entrückt in den Lufthimmel, da wo noch jetzt Satan die Herrschaft hat. Und dann wird er auf die Erde gestürzt und wird eine Trinität inszenieren, ähnlich dem, was Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist getan haben. Satan, der Inspirator. Dann der große Gegenspieler Christi, der Antichrist und der Anstattgeist, der falsche Prophet. Wenn wir diese Entwicklung sehen, dann dürfen wir wissen, dass unsere Erlösung naht. Der Zorn, der nämlich dann damit verbunden ist, ich sage es nochmal, gilt dann den Menschen, die das Zeichen 666 angenommen haben. Wir können uns das ja heute vorstellen, wie das geht, nicht? Ein Chip wird implantiert, dann haben wir sogleich die Möglichkeit, dass da jemand sich identifizieren kann als Ausweis und mit diesem Chip kann er den Zugang zu Banken benutzen und wer weiß, was alles möglich ist. Ist aber auch die totale Kontrolle dann angesagt. All die Entwicklungen zeigen das, ich will da nicht spekulieren, im Einzelnen darauf eingehen. Aber die Innenlinie in dem Sinne, dass der Feind versucht, jetzt hier schon diese Atmosphäre in dieser Welt für sich zu gestalten und zu gewinnen, das ist für mich eine schon erschreckende Entwicklung. Ich will Ihnen mal ein Beispiel dazu aufzeigen. Eine liebe bekannte Schwester von uns gab mir ein Buch. Ich möchte doch mal da reinschauen. Durch dieses Buch sei angeblich ein Verwandter zum Glauben gekommen. Aber sie hat beim Lesen dieses Buches festgestellt, irgendwas stimmt da nicht. Ich brauchte das Buch gar nicht Seite für Seite durchzustudieren. Schon beim diagonalen Lesen fiel mir auf, sein Buch der raffiniertesten und schlimmsten Verführung. Ich habe dann in 8 Punkten mal das Wichtigste zusammengefasst. Ich will Ihnen nur mal sagen, was heute alles passiert. Diese Bücher werden massenweise angeboten und auch akzeptiert. Ist mir klar geworden, der Gott dieses Buches ist nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, sondern ein pantheistischer Geist. Das heißt also ein Geist, der mit der Schöpfung alles in einem sieht, Esoterik. Kein Wort von Sünde und Schuld und Kreuz. Im Gegenteil, der Autor dieses Buches diffamiert alle, die vom Sündenbegriff sprechen. Wir sollen uns endlich befreien von der Knute der Kirchen, die die Menschen entmündigen. Sünde, nein, wir müssen umdenken. Nicht? Ändere deinen Sinn, dein Denken, dein Bewusstsein und du wirst ein neuer Mensch. Das sind die Tendenzen. Und Jesus ist nicht der Sohn Gottes der Bibel, ebenso wie auch nicht im Koran. Ich sage es immer wieder. Ne? Er ist ein Prophet und der Sohn der Maria, aber nicht der Sohn Gottes, der uns erlöst hat. Und ich sage nochmal, darum kann ich nicht verstehen, ne, dass Bill Heibels, der hier überall ja sein Programm einbringt, dreimal einen Moslem in seiner Gemeinde sprechen lässt. Aber bitte, ich sage das nur, andere sagen auch, was sie denken. Der Umgang, und jetzt ist etwas Entscheidendes, ja, mit verstorbenen Geistern wird dort propagiert, und das ist Spiritismus. Durch diese Geister werden sogar Wunder vollbracht. Und das Entscheidende ist, was ich heute auch in einem anderen Beispiel darzulegen versuchte, dass der Begriff der Reinkarnation, sprich Wiederverkörperung, ganz massiv vertreten wird. Das ist also ein Geist eines verstorbenen Menschen, der, bevor eine Frau schwanger wird, auf sie zugeht und sagt, so, jetzt komme ich in dich hinein, ich war früher schon mal da und werde jetzt dein Baby. Ne? Also, kuriose Sachen. Außerirdische erscheinen. Fazit, also der Inhalt dieses Buches ist anthroposophisch und nicht der biblischen Lehre gemäß, ist eine gefährliche, irreführende Botschaft. Und wir werden diese Art der Verkündigung, der Darstellung in Büchern immer mehr vornehmen. Nicht nur in der Anthroposophie, sondern in vielen, vielen auch Sekten und okkulten Richtungen. Und da sagt Paulus in 2. Timotheus 3, wisse dies, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten. Das heißt doch ganz klar, wir sollen das wissen, liebe Geschwister. Wir können nicht die Augen davor verschließen, ja? Aber wir müssen auch wissen, dass der Herr diese Welt überwunden hat. In der Welt habt ihr Drangsal oder Ängste. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das dürfen wir uns immer wieder sagen. Und gerade in Verbindung mit diesem falschen Religionsbegriff und dem Kompensieren der Erlösung heißt es ja in diesem gleichen Text, es sind Menschen, die übrigens aufgeblasen sind, das Vergnügen mehr lieben als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft verleugnen. Und mit solchen diskutiere, ja? Wissen Sie, was da steht? Ja, sage nicht ich, sondern von denen wende dich weg. Es muss auch klare Scheidungen geben. Und der Jesus hat immer auf Scheidung gedrängt. Er hat nie versucht, mit allen Mitteln seine Gefolgsleute, die vielleicht von den Zeichen und Wundern angesprochen wurden, festzuhalten. Wer nicht mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, hat er mal gesagt, ja, der hat keinen Teil an mir. Oh, da gab's Revolution. Hat er gesagt, ach, bleib doch mal, wir müssen doch mal darüber sprechen, so war das vielleicht nicht gemeint. Nein, frag die Jünger, wollt ihr auch noch weggehen? Die aber wussten, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Darum ist jetzt, und da wird es etwas diffiziler, die Frage der Abfallsituation. Abfallen kann nur, was irgendwie mal dran war. Aber im weiteren Sinne, ich glaube nicht, dass ein Glied am Leibe von dem Leib des Christus abfallen kann. Ne? Was abfällt, Johannes sagt das ja, sie waren nicht von uns, obwohl sie dabei waren zunächst. Es wird die Scheidung deutlich. Bei der Reife, ich habe heute Morgen das Bild gebraucht von dem Blütenbaum und dann dem Fruchtbringen. Das Faule fällt irgendwie ab. Gott bewahrt aber das, was mit dem lebendigen Organismus verbunden ist. Und in 1. Timotheus 4, 1 und 2 wird von diesem Abfall gesprochen, und zwar sogar durch Inspiration von Geistern. Also wir müssen die Inspiration, die Vision und was so alles heute gang und geht, müssen wir prüfen. Die Quelle prüfen. Können wir das? Ja, wenn wir am Wort bleiben. Wir müssen das Wort benutzen. Wir brauchen deswegen eine ganz klare, gesunde Lehre. Nicht? In 2. Timotheus 4 heißt es, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus, der da richten wird, die Lebendigen und die Toten, und bei seiner Erscheinung predige das Wort, halte darauf, in geeigneter und ungeeigneter Zeit überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten laden sie sich selber Lehrer auf, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und darum ist es wichtig, dass wir auch die Entwicklungen kennen. Was wird oft durch Visionen und Prophezeiungen an Erweckung angekündigt? Und ich fand jetzt einen Artikel in der Schweizer Zeitschrift Faktum, ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Da heißt es: Abfall vom Glauben statt Erweckung. Was findet statt? Was ist denn fürs Ende vorausgesagt? So wie es ein afrikanischer Prophet angeblich sagt, dass über ganz Europa, erst sieht er Europa in der Finsternis, nun ein Licht aufgeht. Hier haben wir Schweizer Geschwister erzählt, nicht wahr, dass Botschaften kommen, die Schweiz soll jetzt total erweckt werden, die ganze Schweiz für Christus da sein. Wo steht das? Deutschland, eine prophetische Nation, habe ich schon gelesen. Armes Deutschland dann, nicht? Gerade wir. Es geht doch eigentlich immer mehr bergab. Nicht, dass ich pessimistisch bin, aber wir müssen doch ganz klar unterscheiden, was ist Lüge oder was ist Wahrheit. Nicht? Der Geist sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Die achten auf betrügerische Geister und Lehren. Und in Verbindung mit dieser Inspiration, das ist die andere Seite, hier wird also was hinzugetan, werden menschliche Methoden und Mittel eingesetzt. Ich will Ihnen auch da mal ein Beispiel geben. Mir gab ein Bruder aus unserem Hauskreis eine Zeitschrift. Er geht zu einer Gemeinde, die das Gemeindewachstum auch forcieren will, was da zum Teil sein kann. Also, der Prediger stand auf Stelzen, verschenkte 50 Mark, brachte sein Kaninchen mit, ließ das Licht ausmachen, zündete dann eine Kerze an, saß auf einem Hometrainer, setzte sich auf den Kanzelrand, baute einen Videoclip ein und forderte uns alle aufzugehen, gab jeden einen Brief mit nach Hause. Aber das mache ich hier nicht. Stellen Sie sich mal vor, ich würde auf Stelzen hier rumtanzen. Ja? Ich glaube, ich breche es zwar noch fertig, aber na. Nicht, liebe Geschwister, es ist eigentlich traurig. Verstehen Sie, ich bin nicht einer, der kritiksüchtig wäre, aber wir müssen die Entwicklung verfolgen. Die Massen auch der Evangelikalen gehen heute auf diesen Trend ein. Es ist leider so. Ich habe so viele Gespräche und Kontakte auch mit anderen Kreisen. Darum will ich mal Folgendes sagen. Verkündigung ist nicht nach dem Unterhaltungswert zu bemessen, sondern nach ihrem Wahrheitsgehalt zu beurteilen. Nehmen Sie das mal mit. Und die Wahrheit ist nicht immer angenehm. Sowas da, ja, da geht's doch keinem ins Herz. Wird auf so einer Schiene einer wirklich innerlich von dem Christus überzeugt und überwunden? Bitte, wer da der Meinung ist, der möge mal die Hand heben. Traut sich keiner? Nein. Also, liebe Geschwister, bitte, prüfet. Das sind alles die Entwicklungen im Sinne von Laodicea. Da passiert das. Die hatten das Renommee, da ist immer was los. Da schreibt in der Zeitschrift Musik, Theater, Tanz und so weiter im Dienst des Evangeliums Jan Hoffmann Folgendes. Mit zunehmender Häufigkeit nehmen Kirchen, Freikirchen und evangelikale Werke, Pantomimen, Marionettentheater, Sketche, choreografische Darbietung, Theater, Tanz und Rockmusik zur Hilfe, um damit nicht nur Evangelisationsversammlungen, sondern auch Gottesdienste und Zusammenkünfte zu gestalten. Und dann fragt er nachher, wenn guter Wille, Eifer und ein paar Gebete bisher nicht ausgereicht haben, um unsere Mitmenschen mit dem Evangelium zu erreichen, dann werden es auch moderne Musik, Tanz, Theater nicht schaffen. Höchstens Mitläufer. Und was war denn das Hauptproblem eigentlich bei Israel? Die vielen Mitläufer. Die haben nachher mit ihrem Götzendienst Israel zum Abfall gebracht. Und darum war die Scheidung unbedingt so wichtig. Und liebe Geschwister, auf diese Scheidung will ich in dem letzten Teil eben auch noch eingehen. Nach 1. Thessalonicher 5, Vers 11 gibt es eine klare Scheidung. Und zwar im Blick auf die Endzeit sagt ja Paulus den Thessalonikern, ihr habt gar nicht nötig, dass ich darüber spreche. Die wussten um Äonen, Ökonomien, die hatten die klaren Linien da, keinen Fahrplan. Aber der Kurs war klar und die großen Stationen. Und in diesem Kontrastvergleich wird eben deutlich, dass es Unterschiede gewaltiger Art gibt, Kinder des Tages und Kinder der Nacht. Die Kinder der Nacht leben in der Finsternis und es wird immer dunkler. Das merken wir doch, was alles in unserer Welt passiert. Ich habe nur ein paar Beispiele einbringen können. Wir aber als Kinder des Tages sollen im Licht leben, weil Jesus selbst, der gesagt hat, ich bin das Licht, in uns lebt. Wir brauchen Licht, auch das prophetische Wort. Nacht hat es zu tun mit Finsternis. Ich wiederhole nochmal, Okkultismus, Spiritismus, sexuelle Perversion, Korruption, Aggression, das nimmt doch alles zu in unserer Gesellschaft. Weshalb ist Sodom und Gomorra untergegangen? Ich frage immer wieder, habe sicher auch in dieser Gruppe schon mal getan, während einer früheren prophetischen Woche. Wegen der sexuellen Perversion. Sodomie, Sodom, Gomorra, stammt von da, dieser Begriff. Da wird er zwar übertragen auf Geschlechtsverkehr mit Tieren, aber Homosexualität war dort gang und gäbe. Und darum habe ich Sorge um unser Volk. Liebe Geschwister, dass wir eintreten, auch im Gebet für die Regierungen. Dann in der Nacht schläft man. Schlafgeist. Sicher kann auch mal hier einer müde werden, ja. Aber es geht um den inneren Geist. Wachen, beten, dazu sind wir aufgefordert, wenn wir in die letzte Stunde hineinkommen und bewahrt werden sollen. Und auf der anderen Seite wird noch angesprochen Unnüchternheit. Unnüchternheit kennen wir, Drogenkonsum, Alkoholismus und so weiter. Aber im geistlichen Bereich ist das noch schlimmer. Wenn jemand unnüchtern ist, schwärmerische Dinge aufgreift anstatt göttliche Realitäten. Beispielsweise sind das Dinge, wenn jetzt ganz Europa gläubig werden soll. Das ist Schwärmerei, das ist Unnüchternheit. Paulus sagt, um ihre etliche zu gewinnen, und der Weg ist doch schmal, und der Herr Jesus selber sagt im Blick auf Israel, meinst du, wenn ich kommen werde, dass ich den Glauben auch vorfinde? Ich sage es mit meinen Worten, er hat es im Plural geredet, ne? Findet er den Glauben weltweit vor? Nein, sagt er. Und er warnt selber auch vor Verführung. Falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Lehrer werden kommen. Das könnte destruktiv wirken, liebe Geschwister. Wir müssen es aber sehen, damit wir eine Position gewinnen. Und die kommt auch hier deutlich zum Ausdruck. Wir sind Kinder des Tages, des Lichts. Wir dürfen wachen und auch im Gebet stehen. Die ersten Christen blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das ist Nummer eins, eine klare Lehre. Dann können wir nicht in der Gemeinschaft stehen und auch nicht im Gebet und im Brot brechen. Das haben die ersten Christen getan. Da sollten wir ihnen nachjagen. Darum ist wichtig, Verführung erkennen. Ist ein wesentliches Kennzeichen dieser Endzeit. Auf dieser Innenlinie. Und bei Paulus erfahren wir eben in der Regel nichts über die großen, gewaltigen äußeren Zeichen, sondern über die Innenlinie. Abfall, Verführung. Menschen, die da haben, den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Dieser Mensch der Endzeit ist auch ein Aufgeblasener. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte von unserem Bruder Herbert Heine schon mal erzählt habe, aber für die, die es nicht gehört haben, möchte ich doch noch mal tun, und wer es gehört hat, darf das jetzt beiseite legen. Er hat ein abstraktes Gemälde produziert. Meine Tochter, die selber sich da so etwas auch im künstlerischen Bereich betätigt, die war ganz begeistert davon. Aber dieses Bild ist erstens ganz schön teuer, zweitens passt es nicht überall hin. Da sieht man den Tetifominus, den Aufgeblasenen, der hier beschrieben wird. Nicht? Einen großen Kopf, große Ohren, ein großes Maul vor allen Dingen. Es passt alles so wunderbar in diese Beschreibung rein. Und dann hat er auf einer Kunstausstellung dieses Bild präsentiert. Und ein Bankier war begeistert davon. Hätte gern das Bild gehabt. Dann sagt aber unser Bruder Heinisch, ich muss Ihnen erst eine Interpretation dazu geben. Und sagt, wen er damit meint, den Menschen der Endzeit, der aufgeblasen ist, nicht? Steckt nichts dahinter, Angabe, mehr Schein als Sein und so weiter. Und dann hat der Bankdirektor gesagt, nein, nee, jetzt will ich es nicht. Ja, das ist dann auch typisch, nicht? Mit diesen Problemen sich auseinandersetzen. Darum, liebe Geschwister, sollen wir nüchtern sein, wachen und vor allen Dingen, wie ich es heute Morgen sagte, das Ziel ins Auge fassen. Und darum brauchen wir im Gegensatz zu dieser ganzen Entwicklung das Wort des Herrn. Und das muss gesagt werden und darf gesagt werden nach 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Nicht nur allein das Wort, das ist wichtig, aber mit Kraft, Heiligem Geist und großer Gewissheit. Das gehört alles zusammen. Dass wir gewiss werden, dass wir dabei sein dürfen, ehe Sodom und Gomorra zugrunde geht. Das ist meine Meinung, ja, dass wir da herauskommen. Erst musste die Auswahl aus der verderbten Stadt raus und dann kam das Gericht. Und ich bin der Meinung, erst wird die Gemeinde, für mich wahrscheinlich vor der letzten Jahrwoche, entrückt. Denn wir sollen doch mal mitherrschen und regieren. Und wenn er kommt in Vollmacht zu Israel auf den Ölberg, ich habe Sacharja 14 zitiert, bin ich der Meinung, dass nicht nur das Haupt kommt, sondern alle Glieder mit der Fülle Christus. Darum ist wichtig, dass wir unsere Berufung kennen. Dass wir aber auch das Wort der Wahrheit lieben. Sein Wort ist die Wahrheit. Und Jesus sagt selber, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Und der Glaube, nochmal, der kommt nicht aus dem Theaterspiel. Steht das in der Bibel? Auch Vorbereitung dafür. Nein, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn das Wort Gottes ihn nicht zum Glauben führt, hilft alles andere nichts. Oder gibt es eine Alternative? Ich denke, nein. Dieses Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss nach Psalm 33, Vers 4. Und alle Verheißungen, ein Wort, das ich immer wieder gern zitiere, so viele Verheißungen es gibt, sie sind das Ja und Amen in ihm. Nicht zu unserer Verherrlichung, sondern zu Gottes Verherrlichung und dann auch durch uns. 2. Korinther 2, Vers 10. Liebe Geschwister, es ist etwas Wunderbares, dieses Wort des Lebens, das aufzunehmen. Und vor allen Dingen das Licht, das Wort ist Licht meines Fußes leuchtet und ein Licht auf unserem Wege. Und nochmal, das prophetische Wort brauchen wir. Und dieses Wort ist das Heil, von dem ich heute gesprochen habe. Wir haben das alles im Wort. Und dieses Wort ist kräftig und wenn wir das im Glauben bewegen, dann haben wir das, was Gott längst verheißen hat. Dieses Wort ist kräftig. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort, Hebräer 1, Vers 3. Und das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes, Epheser 6, Vers 17. Und Jesus selbst gibt uns den Geist der Kraft. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, jetzt wenn wir das alles gehört haben, ja? Sondern gerade deswegen den Geist der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft. Das brauchen wir in dieser Zeit. Klarheit und Wahrheit. Und dieses Wort ist ein ewig gültiges. Das Wort des Herrn bleibt ewiglich. Und Jesus sagt in Matthäus 24, 5, meine Worte werden nicht vergehen. Das sind nicht nur Worthülsen, sondern diese Worte Gottes sind kraftvoll und inhaltlich gefüllt. Das ganze Leben, die Fülle Gottes wird damit vermittelt, liebe Geschwister. Es ist etwas so Wunderbares. Ich freue mich darum über sein Wort, wie einer, der eine große Beute macht. Nehmen Sie eine große Beute mit nach Hause. Behalten Sie das aber auch. Und ich sage immer wieder, wenn Sie von so einer Konferenz geben und nur den Segen mitnehmen, ja, der ist nach einer gewissen Zeit verbraucht. Wir sind gesegnet nach Epheser 1, Vers 3. In dem überhimmlischen, in den himmlischen Örtern kann man das übersetzen, ja. In Christus haben wir den Zugang zur Fülle Gottes. Paulus sagt, wir haben den Reichtum seiner Herrlichkeit zur Verfügung. Das brauchen wir. Dann können wir unterscheiden, was unser Erbe ist und was daran so herrlich ist. Und wir können auch klar sehen, wo uns etwas Falsches angeboten wird. Liebe Geschwister, ich wollte Ihnen das mitgeben. Ich weiß, dass ich nur einiges angelhaft tun konnte. Aber wenn Sie da weiter forschen, nehmen Sie es also mit. Es wird dunkler, das Böse reift aus, die Nacht herrscht und gerade in der Nacht kommt der Dieb. Aber im Blick auf den Tag des Herrn, Zorn und Rache. Und dazu reift das Böse aus, politisch, wirtschaftlich und vor allen Dingen religiös. Und die Gemeinde soll auch ausreifen. Und sie wird zum Vollendungswachstum so ausreifen, dass der Herr verherrlicht wird. Und ich denke, das wird bald der Fall sein. Und damit dürfen wir unseren Blick aufwärts richten, auf den wiederkommenden Herrn. Wir dürfen uns freuen auf die Begegnung mit ihm, wenn unser Leben jetzt verborgen ist mit Christus in Gott und er geoffenbart wird, heißt es, werden wir mit ihm geoffenbart werden. Und was das alles bedeutet, es kann sich unsere Fantasie nicht ausmalen. Da wird der Herr in seiner Herrlichkeit uns so beschämen. Er wird sich in einer wunderbaren Weise offenbaren und uns mit ihm. Der Herr gebe Gnade, dass wir dieses Wort bewegen in einem feinen, guten Herzen. Amen. Ja, wir wollen noch beten. Lieber Vater, hab von Herzen Dank, dass dein Wort lebendig ist, dass es uns erfüllt und Gnade schenkt. Hab Dank für die Gemeinschaft, die ich hier haben durfte, wenn es auch nur kurz ist, Herr. Segne die lieben Geschwister hier. Geh mit ihnen auch nach Hause, da wo sie stehen. Du bist bereit, jedem Einzelnen zu geben, was er bedarf. Gepriesen sei dein wunderbarer Name. Wir blicken auf dich, den wiederkommenden Herrn, und danken dir. Amen. Amen.